Und dieser Podcast wird präsentiert von der Ostseesparkasse. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA.
Genau, also vielleicht auch von unserer Motivation her, wieso wir das überhaupt angegangen sind, ja, als Gründungsidee. Und ich glaube, es ist immer wichtig, da nochmal so ein bisschen die Zahlen sich vorzulegen, also wie das ja eigentlich in Deutschland gerade ausschaut. Also wir haben in Deutschland, weißt du, wie viele Einwohner wir haben? Pi mal Daumen.
82 Millionen.
Sehr gut. Ja. Wie viele davon sind, glaubst du, Arbeitnehmer? Schätz mal.
Nicht Selbstständige.
Genau.
Weg noch.
Also ja. Angestellte.
Angestellte. Boah, schwer. 20.
Ja, du wolltest mir gerade helfen.
40.
Es sind tatsächlich 42 Millionen, also fast jeder Zweite. Und was da halt sehr interessant ist, wenn man da mal reinschaut, wie die ihre Steuererklärung machen, sind es tatsächlich 13 Millionen, die ihre Steuererklärung selbst machen, also mit Papier und Stift. Ja, oder die gehen hin und nutzen Elster, dieses Online-Portal der Finanzverwaltung. Oder die nutzen so Platzhirsche wie Wieso Steuer oder zum Beispiel Smart Steuer, also klassische Do-it-yourself-Tools. 13 Millionen von diesen 42. Ja, also
schon mal eine Messlatte.
Ja. Genau, also die Deutschen haben grundsätzlich Interesse, die Steuererklärung zu machen. Ja, das ist definitiv da. 16,5 Millionen dieser Arbeitnehmer outsourcen das Thema. Bedeutet, holen sich einen Steuerberater oder vielleicht auch einen Hilfeverein, sofern der das machen darf, ran, damit er oder sie, die Person, die Expertin, tatsächlich die Steuererklärung macht. Aber jetzt kommt eigentlich die spannendste Zahl. Dann bleiben natürlich dann übrig 12,5 Millionen Arbeitnehmer, die gar keine Steuererklärung machen. Und das ist so eigentlich so das Verrückte an der ganzen Sache. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum Jörg und ich hier seit über 6 Jahren an dem Thema arbeiten. Also fast jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland macht keine Steuererklärung. Ja? Obwohl das Statistische Bundesamt meldet, dass man im Schnitt 1.000 Euro zurückbekommt und dass 9 von 10 eingereichten Steuererklärungen auch eine Erstattung erfahren.
Sie gehören wahrscheinlich zu den spannendsten Startup-Gründern in Mecklenburg-Vorpommern. Dr. Michael Potstada und Jörg Südkamp von Zasta. Die Unternehmer entwickelten vor 6 Jahren eine App für Steuererklärungen. Die Software ermöglicht es Millionen von Angestellten in Deutschland, die ungeliebte Steuererklärung mit ein paar Klicks zu erledigen. Eine einfache wie auch geniale Anwendung, die Zasta zu einem fulminanten Erfolg verhalf. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 79. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit den Gründern von Zasta getroffen. Bestens gelaunt empfingen mich Michael und Jörg in ihrem Rostocker Büro in der östlichen Altstadt. Die Unternehmer erzählten mir, wie sie einen Steuerberater für die Hosentasche entwickelten. Was einst mit einer Kritzelei auf einer Serviette begann, setzten die Betriebswirte in eine innovative Software für die Steuererklärung um. Um mit ihrem Angebot zu wachsen, wagten sich Michael und Jörg 2021 in die Gründershow Die Höhle der Löwen. Zwar ergatterten die Unternehmer in der VOX-Sendung nicht den erhofften Deal in Höhe von 500.000 Euro, dafür erhöhten sie aber ihre Reichweite und gewannen tausende neue Kunden. Heute gehört Zasta zu den Stars der deutschen Fintech-Szene, also zu den Unternehmen, die innovative Anwendungen zum Thema Finanzen entwickeln. Allein im vergangenen Jahr steigerte das Startup laut des Handelsblattes seinen Umsatz um 400% auf 5 Millionen Euro. Außerdem sammelten die Rostocker bislang Investorenkapital in Höhe von 4,3 Millionen Euro ein. Warum Zasta mittlerweile profitabel arbeitet, was es mit der neuen Sofortauszahlung in der App auf sich hat und welche Ideen Michael und Jörg für die Zukunft haben, all das hört ihr jetzt im Wellenrauschen-Podcast Nummer 79. Viel Spaß! Dann schauen wir, jetzt werden wir ernst. Herzlich willkommen im Wellenrauschen-Podcast, heute wieder live aus Rostock. Vom Fintech-Startup Zasta und ich glaube, viele von euch haben davon zumindest schon mal gehört, wenn wir nachher drüber sprechen werden, über die Höhle der Löwen und was da alles noch später passiert ist. Erstmal herzlich willkommen, Michael Potstada, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und Jörg Südkamp, die Gründer von Zasta, und ich freue mich, dass es echt, ja, so spontan geklappt hat. Wir haben uns vor einer Woche oder so mal connected und Micha hat gesagt, klar, komm vorbei, und ich freue mich echt, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr.
Ja, vielen Dank.
Wir sprechen ja heute über Fintech und viele sagen immer, Fintech, was ist denn das überhaupt? Und natürlich über eure App oder eure Anwendung, das, was ihr entwickelt habt. Jörg, vielleicht kannst du das mal erzählen. Es geht ja heute um Steuererklärung und das ist ja so ein ungeliebtes Kind, nicht nur der Deutschen, wahrscheinlich von allen. Wenn man es privat zumindest machen muss, hast du denn eigentlich schon mal eine Steuererklärung machen müssen?
Ja, tatsächlich. Also nicht machen müssen, aber ich habe mich damals nach dem Abschluss meines Studiums, Masterstudiums, dazu entschlossen, die Werbungskosten, ja, das so heißt es ja dann im Fachjargon, zu nehmen aus meinem Masterstudium und das in eine Steuererklärung zu gießen und habe da Tage gegoogelt und geguckt, wie kann ich was ansetzen. Und die einzige Motivation war am Ende dann doch das Wissen, dass wahrscheinlich Geld zurückkommt, dass jede Stunde so gesehen gut investiert ist, aber sich durch den Dschungel der Steuerlandschaft und des Steuerrechts durchzukämpfen, war auf jeden Fall eine prägende Erfahrung. Und dass dieser Schmerz, die Steuererklärung selber machen zu müssen, wenn man da nicht Profi ist und kein Faible für hat, das hat sich bei mir definitiv eingebrannt.
Ist das so ein typisches deutschen Ding? Wisst ihr darüber Bescheid? Die Frage kam ja noch später, dass wir ja nicht nur eines der kompliziertesten Steuerrechte in Deutschland haben, aber dass wir Deutschen uns irgendwie, ist das so eine Hassliebe irgendwie? Ich weiß nicht, mit der Steuererklärung oder ist das so ein deutsches Ding?
Ja, also, dass das deutsche Steuerrecht das komplizierteste der Welt ist, ich glaube, da sind sich die Experten einig, ja, das ist so. Aber man sollte da wahrscheinlich auch ein bisschen so die Lanze für brechen, weil es ist deswegen kompliziert, weil man halt wirklich den Anspruch hatte, es möglichst fair zu machen. Ja, und wenn man etwas sehr fair machen will für so ein großes Land oder grundsätzlich, dann braucht man immer nochmal die Ausnahme der Ausnahme der Ausnahme. Und dann hast du auf einmal viele, viele Seiten, viele Unterparagraphen. Insofern hat es auch irgendwie seine Berechtigung. Und ist auch so gesehen auch ein bisschen die Berechtigung für Zaster, also für unser Geschäftsmodell so gesehen. Genau, also vielleicht auch von unserer Motivation her, wieso wir das überhaupt angegangen sind, ja, als Gründungsidee. Und ich glaube, es ist immer wichtig, da nochmal so ein bisschen die Zahlen sich vorzulegen, also wie das ja eigentlich in Deutschland gerade ausschaut. Also wir haben in Deutschland, weißt du, wie viele Einwohner wir haben, Pi mal Daumen?
82 Millionen.
Sehr gut. Ja. Wie viele davon sind, glaubst du, Arbeitnehmer? Schätz mal.
Nicht Selbstständige?
Genau.
Weg noch?
Also ja. Angestellt.
Angestellte. Boah, schwer. 20. Ja, du wolltest mir gerade helfen. 40?
Es sind tatsächlich 40, 42 Millionen, also fast jeder Zweite. Und was da halt sehr interessant ist, wenn man da mal reinschaut, wie die ihre Steuererklärung machen, sind es tatsächlich 13 Millionen, die ihre Steuererklärung selbst machen, also mit Papier und Stift. Ja, oder die gehen hin und nutzen Elster, dieses Online-Portal der Finanzverwaltung. Oder die nutzen so Platzhirsche wie Wieso Steuer oder zum Beispiel Smart Steuer, also klassische Do-it-yourself-Tools. 13 Millionen von diesen 42. Ja, also
schon mal eine Messlatte.
Ja. Genau, also die Deutschen haben grundsätzlich Interesse, die Steuererklärung zu machen. Ja, das ist definitiv da. 16,5 Millionen dieser Arbeitnehmer outsourcen das Thema. Bedeutet, holen sich einen Steuerberater oder vielleicht auch einen Hilfeverein, sofern der das machen darf, ran, damit er oder sie Person, die Expertin, tatsächlich die Steuererklärung macht. Aber jetzt kommt eigentlich die spannendste Zahl. Und dann bleiben natürlich dann übrig 12,5 Millionen Arbeitnehmer, die gar keine Steuererklärung machen. Und das ist so eigentlich so das Verrückte an der ganzen Sache. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum Jörg und ich hier seit über 6 Jahren an dem Thema arbeiten. Also fast jeder dritte Arbeitnehmer in Deutschland macht keine Steuererklärung. Ja? Obwohl das Statistische Bundesamt meldet, dass man im Schnitt 1.000 Euro zurückbekommt und dass 9 von 10 eingereichten Steuererklärungen auch eine Erstattung erfahren.
Genau. Ist das so ein, ich glaube, das ist das so ein Verdrängen von den Leuten, dass sie sagen, ach, ich kriege hier jeden Monat mein Gehalt, mein Lohn, was passiert da? Sind die nicht interessiert oder ist es dann tatsächlich der Zugang? Ihnen fehlt der Zugang zu diesem ganzen Papierkram und zu diesem Elster, zu diesen Portalen. Damit muss man sich erstmal beschäftigen. Früher gab es nur noch die Anträge, als es das noch nicht online gab. Das war noch schlimmer. Was geht da scheinbar den Leuten vor? Ihr habt euch ja bestimmt ein bisschen informiert.
Genau, der nächste Schritt war ja dann rauszufinden, warum ist das eigentlich so? Warum machen so viele Menschen keine Steuererklärung? Und da gibt es jetzt gar nicht so unendlich viele Daten zu, aber es gibt eine Studie, die hat das mal abgefragt bei Menschen und da kamen so eigentlich, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, 3 Punkte auf. Eine falsche Selbstwahrnehmung, viele Leute glauben, eine Steuererklärung ist nur was für Besserverdiener, Topverdiener. Ich, so gesehen, mit meinem einfachen Job vielleicht als Kassierer oder Kassiererin, Taxifahrer kriegt doch eh nichts wieder. Das stimmt natürlich erstmal so pauschal nicht. Der zweite Punkt ist dann der altbekannte, ja, es ist komplex. Wenn ich mich in das Thema reingehe. Ich muss meine eigenen Lebensumstände, Sachverhalte ins Steuerrecht subsumieren. Ich trete mit der Finanzverwaltung in Kontakt. Ich hafte für meine Angaben, wobei das tatsächliche Haftungsrisiko sehr überschaubar ist. Aber das ist einfach was, womit sich viele Leute gar nicht wohlfühlen. Und der dritte genannte Grund war dann, dass die Leute sagen, ehrlich, mit dem Thema habe ich mich noch nie beschäftigt. Das ist dieses wirkliche Wegschieben, wie du gerade schon gesagt hast, dass sie sagen, ach nee, ich habe irgendwie genug zu tun und das brauche ich jetzt nicht auch noch. Vielleicht aber korreliert das ein bisschen damit, dass sie denken, na, ich kriege vielleicht auch gar nichts wieder und dann lässt man das Thema einfach ruhen.
Und dann, es sind ja dann doch schon 6 Jahre, ich hätte gedacht, dass so lange ist es noch nicht, aber ihr habt ja auch mal irgendwann einen Anfang genommen. Michael, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie so euer Hintergrund ist. Ich habe natürlich schon ein bisschen recherchiert zu dir, du bist auch, kommst aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, hast da auch schon tolle Erfahrungen, Auslandserfahrungen gesammelt, da denke ich mal auch viel, viel mitgenommen und dann kam irgendwann der Impuls zu sagen, da ist eine Lücke, da gibt's was. Du hast natürlich schon vorher, glaube ich, mal so eine Firma mitgegründet, ich hoffe, ich sage nichts Falsches.
Nee, das stimmt. Also jetzt zu meiner Person vielleicht, also wie du gesagt hast, ich habe BWL studiert, habe im Studium schon mich ganz früh eigentlich unternehmerisch austoben dürfen. Also ich habe im ersten Semester, wo die meisten wahrscheinlich für Propedeutika, also irgendwelche Klausuren lernen, Mathe, Statistik in meinem Bereich, habe ich eine Partyreihe und später eine Diskothek gegründet in Passau. Also es war eine ganz lustige, aber auch sehr lehrreiche Zeit, wie du dir vorstellen kannst. Eine Anekdote, die ich dir mal gerne erzähle, ist, wir waren die erste Party in Bayern, die Fritz Kohler ausgeschenkt hat. Also das heute ist es ja omnipräsent. Damals war das noch ein Startup und hatte noch gar nicht irgendwie Vertriebsnetzwerke in Bayern. Da haben wir wirklich noch mit den Gründern ein Europcar organisiert, die das dann runtergefahren haben. Aber zurück zu Zaster. Genau, also viele unternehmerische Erfahrungen gemacht, auch im wissenschaftlichen Bereich, durfte auch über ein Jahr in Stanford, im Silicon Valley sein. Das macht natürlich auch nochmal etwas mit einem Menschen, wenn man da einfach diese krassen Ideen, Menschen, diese Energie auch irgendwie wahrnimmt.
Einmal zwischengefragt, sorry, ich meine, es ist schon eine Weile her, seitdem ist natürlich unfassbar viel passiert, auch im Silicon Valley, aber war das für vielleicht einen jungen Menschen damals auch unfassbar beeindruckend, wenn man da hinkommt und mit den Leuten spricht und das erlebt?
Ich werde mich kurz fassen.
Lange Geschichte
wahrscheinlich. Ja, genau, deswegen, ich hatte eigentlich vor, eine wissenschaftliche Karriere einzulegen. Deswegen war ich auch dort, um meine Promotion dort auch abzuschließen. Aber als ich dann dort wirklich das wahrgenommen habe, war für mich klar, ich mache jetzt noch das Ding zu Ende, damit meine Eltern happy sind, ja, und auch ich natürlich für mich selbst. Aber dass ich danach auf jeden Fall in die Gründerwelt steigen muss. Und so ist es dann auch dann passiert.
Das war quasi der Impuls.
Ja, schon.
Kann man wirklich so sagen. Jörg, bist du eher aus dem technischen Bereich oder wie ist so dein Background? Oder bist du auch so aus dem betriebswirtschaftlichen Sektor?
Ja, also man liest in der Literatur immer, Gründerteams sollten möglichst komplementär sein und unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das trifft vielleicht auf uns auch zu, aber auf dem Papier sind wir beides Betriebswirte. Ich allerdings ohne Promotion, aber so haben wir uns auch tatsächlich kennengelernt. Ich habe damals meinen Master gemacht in der Betriebswirtschaftslehre und Michael hat meine Masterarbeit betreut am Lehrstuhl. Und so haben wir im akademischen, wissenschaftlichen Kontext das erste Mal uns kennengelernt, zusammengearbeitet, sind dann fast relativ zeitgleich fertig geworden, jeder mit sozusagen seinem Abschluss. Und dann waren wir beide in Berlin und sind dann in Kontakt geblieben. Und ja, irgendwann gab es ein verschiedene Abendessen und irgendwann saß Michael vor mir, sichtlich aufgewühlt und erzählte mir von Zaster und beziehungsweise von der Idee dahinter. Damals gab es den Namen, ich glaube, das war noch so ein Working Title, aber ja, so war es.
War es dann wirklich, wie man sich so vorstellt, dann immer bei Startup-Gründungen? Ja, Michael, du hast dann vielleicht schon so auf dem Zettel was vorbereitet oder hast ihm einfach so davon erzählt? Manchmal entsteht ja sowas auch auf einer Serviette.
Also ich weiß gar nicht, ob Jörg das überhaupt weiß, aber es gibt tatsächlich so eine Serviette
und ich habe die noch. Das ist das Geheimnis, was wir jetzt lüften.
Ich habe das auch vor irgendwann mal, vielleicht mal bei LinkedIn zu posten oder sowas, weil es ist schon sehr plakativ. Aber zurück zu unserem Treffen, oder wir hatten ja mehrere Treffen, da gab es keine Präsentation meines Wissens, Jörg, oder? Also ich glaube, was es war, ist einfach, ich habe da 3 Tage nicht geduscht. Ich hatte so irgendwie glänzende Augen, weil ich übernächtigt war und war einfach total in dieser Welt abgestiegen, so was da jetzt wirklich gerade los ist, diese Opportunität, von der wir gerade gesprochen haben, aber auch vor allem, und das war viel spannender, dass es da einen Lösungsansatz gibt, ja, und da können wir vielleicht später mal drüber sprechen, dass gerade sich in der deutschen Steuerlandschaft, in den Schnittstellen zur Finanzverwaltung, dass sich gerade just in der Zeit ganz viel verändert und dass dann ein kleines, ja, Window of Opportunity besteht für eine Firma, die dann ja auch dann Zaster sein wird.
Genau. Wie ging es dann weiter? Nun, die Idee zu haben, ist die eine Sache, aber das dann sozusagen voranzutreiben, natürlich spielt, wir sehen hier gerade auch viele im Konfi-Raum so, ja, Übersichten, wenn man so will, die Software eine große Rolle. Also wir haben auf der einen Seite die Idee, das umzusetzen und dann das natürlich zu transportieren, also über eine App oder über eine Softwarelösung. Wie ging's dann weiter? Ihr brauchtet natürlich auch das Know-how dazu.
Genau, richtig. Ich glaube, ich wage jetzt mal zu sagen, Michaels wissenschaftlicher Background und auch so die heutige Literatur, diese Lean-Startup-Methodologie, sagt eigentlich aus, man sollte erstmal Hypothesen aufstellen und die testen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt war damals zu wissen, also diese Dienstleistung, so wie sie vorschwebte, noch ganz schwammig, ja, die gab es ja so noch nicht, schafft man es, Menschen im Internet davon zu überzeugen, einen Steuerberater zu mandatieren, den sie nie gesehen haben, dem eine Vollmacht zu geben, dass der zum Beispiel sehr sensible persönliche Einkommensdaten beim Finanzamt abrufen darf. Und das war, glaube ich, so wirklich ein Kasus Knaxus. Weil wenn man das nicht hätte verifizieren können, dann hätte man sich, glaube ich, viel Lebenszeit gespart, bevor man irgendwie Software programmiert. Also man könnte jetzt sagen, einfach besteht Nachfrage, wollen Menschen das machen? Und das hat Michael dann auch extrem schlank getestet. Er hat eine Webseite an einem Wochenende hochziehen lassen, einen fünfstelligen Betrag genommen und den bei Facebook in Werbung investiert und geguckt, klicken die Leute? Ja, gibt es überhaupt eine Nachfrage? Und das hat sich dann sehr stark bewahrheitet. Und das war so, ich glaube, ab dem Zeitpunkt wusste man, es ist nicht nur eine Idee, sondern hier gibt es echte Nachfrage.
Das war so nicht der Game Changer, sondern die Initialzündung.
Das war die Bestätigung der Hypothese, also dass wir auf dem richtigen Pfad sind und zwar nicht, weil Michael und Jörg da irgendwie gerade Lust haben, sich selbst irgendwie zu beweihräuchern, sondern der Markt, die echten Konsumenten, die wir mit Facebook, mit Werbebotschaften, die wir übrigens selbst gemalt haben, ausgespielt und die Leute haben wirklich draufgeklickt und wie Jörg gerade gesagt hat, die haben diesen Click-Dummy, diesen MVP, wenn man irgendwie die Terminologie nutzen will, die sind da durchgegangen und vor allem bei uns, vielleicht für die das noch nicht wissen, was die Zaster-App macht, also man kann bei Zaster sich gar nicht registrieren, wenn man nicht eine digitale Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen selbst unterzeichnet für einen Partnersteuerberater von Zaster. Und so einfach mal etwas unterzeichnen, das macht nicht jeder einfach so. Und das ist das, was ich ja gerade sagen wollte. Und wir waren selbst, also wir sind schon davon ausgegangen, da wird schon was bei rumkommen. Aber die Zahl, die da rauskam, das war einfach, hat uns selbst überwältigt und eben nochmal mehr bestätigt, dass wir weitermachen müssen.
Ja, also auf der einen Seite wird ja immer oft auch postuliert in Deutschland, wegen mir auch zu Recht, wir müssen mit unseren Daten vorsichtig, die Deutschen gehen auch relativ, vielleicht auch nicht, mit ihren Daten vor, sagen wir mal, das Thema Datenschutz ist wichtig. Aber da wurde dann mal eine Blanko-Vollmacht gegeben. Ich kenne das auch. Ich habe ja auch einen Steuerberater, dem muss ich Unterschrift geben, damit er in meinem Namen dann eben tätig werden kann, voll normal. Aber wenn man jetzt Privatpersonen nimmt, die dann einfach mal was rübergeben, das ist schon erstaunlich.
Ja, ich glaube, eigentlich, wenn man sich anguckt, der Berufsstand der Steuerberater ist ja vergleichbar mit den Rechtsanwälten. Das sind Geheimnisträger, die sind beruflich zur Verschwiegenheit verpflichtet. Da ist der Staat, hatte eigentlich schon sehr, sehr gute Grenzen gesetzt. Was darf so jemand und wie musst du auch sicherstellen, dass meine Daten ja nicht in fremde Hände geraten oder sonst wie kompromittiert werden? Also ich glaube, das ist eigentlich, da sind wir ganz gut aufgestellt. Aber natürlich der klassische Weg ist, ich gehe in eine Kanzlei, ich habe einen Menschen vor mir sitzen, das sind alles vertrauensbildende Maßnahmen. Ich kenne den, vielleicht ist er auch, weiß ich nicht, Mitglied in meinem Tennisverein oder über einen bekannten Freundeskreis. Und hier ist es so, ich gehe auf eine Website, ich sehe diesen Menschen nicht und ich mache das trotzdem. Ich glaube, das war tatsächlich auch was, wo wir gesagt haben, sind Menschen bereit, diesen Vertrauensvorschuss zu geben? Und ja, das war auch für uns dann schön zu sehen, dass es genügend Leute gibt, die da Lust drauf haben.
Und jetzt zur Werbung. Wenn die Menschen in der Region sicher im Hafen liegen und sich alle mit ihrer Heimat verbunden fühlen, wenn ich selbst bestimme, auf welchen Horizont sich mein Leben zubewegt und ich immer auf das Miteinander zählen kann, wenn sich persönliche Nähe, Expertise und Service ganz selbstverständlich verbinden und wir unsere Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten. Dann habe ich mit dem OSPA Giro das Ruder in der Hand. Echt von hier, nah bei mir, meine OSPA. Wie das Konto der Ostsee-Sparkasse genau funktioniert, das erfahrt ihr auf ospa.de. Werbung Ende.
Ein cooler Moment, könnte ich mir vorstellen für euch. Und was waren so vielleicht die nächsten Hürden? Waren die tatsächlich, ich frage jetzt, ich bin ja Laie, ganz doof, doofe Fragen gibt's nicht, so die App zu bauen, dann im Endeffekt noch das Leichteste oder diese ganze Verbindung zu unseren staatlichen offiziellen Stellen, da erstmal dieses Bewusstsein zu schaffen und dieses Vertrauen herzustellen, beziehungsweise ob das überhaupt so möglich ist und machbar ist?
Also, wenn man so wirklich chronologisch vorgehen will, also, behalten Sie es ja gerade alles richtig auf, verrückt. Jörg und ich, wir haben dann ein Praktikum gemacht in der Steuerkanzlei, ja, weil wir eigentlich null Plan hatten.
Also, ihr wart dann die Praktikanten.
Also wirklich, genau so war es. Also, wir sind da wirklich eine Kanzlei und haben da einfach mal uns ein paar Tage innen angeguckt, wie da die Abläufe sind, wie die Prozesse sind, wie die reden, wie die auch mit ihren Mandanten umgehen, welche Systeme die verwenden. Und die Kanzlei, die wir damals besucht haben, die war schon sehr digital. Also die sind auch wirklich Vorreiter bis heute. Die investieren da auch sehr viel rein, weil einfach die Inhaber da sehr modern sind. Aber trotzdem für Menschen wie jetzt zum Beispiel Jörg, der war ja vorher bei vielen, vielen großen Startups unterwegs. Und da kennt man einfach sehr schlanke, skalierbare Prozesse. Das haben wir da natürlich nicht vorgefunden. Also insofern war das der nächste Schritt. Erstmal wirklich mal vor Ort gucken, was passiert da eigentlich bei diesen Kanzleien und wie können wir helfen? Was ist der Pitch den Kanzleien gegenüber, SaaS da zu nutzen? Ja, das muss man ja auch nicht vergessen. Wir sind eine Plattform. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Arbeitnehmer, die eine Steuererklärung machen lassen wollen. Auf der anderen Seite brauchen wir jemanden, der sie auch macht. Und deswegen haben wir uns das erstmal innen angeschaut. Deswegen war das definitiv ein wichtiger nächster Schritt.
Und wie waren so die Reaktionen auf der Seite? Das erstmal Skepsis oder kann man das gar nicht so definieren? War das dann doch schon eher auch unterschiedlich? Weil ich glaube, wenn ich das so richtig bei der Zahl eurer User reicht es nicht nur ein Steuerbüro zu akquirieren, sondern wahrscheinlich ein paar mehr und da Vertrauen zu schaffen.
Das war definitiv so. Also das Steuerberater ist ein Berufsstand, der, wenn man es jetzt einfach mal statistisch betrachtet, eher männlich geprägt ist und eher ältere Männer, also jenseits der 50. Und das sind, jeder ist natürlich anders, aber jetzt generell kann man sagen, es ist vielleicht nicht der digitalste aller Bevölkerungsquerschnitte. Und das ist auch ein Berufsstand, der hohe Hürden hat. Also bis man Steuerberater oder Steuerberaterin wird, muss man einiges machen in Deutschland. Man muss Prüfungen ablegen, die sind sehr schwer, muss sich Jahre darauf vorbereiten. Und denen geht es auch ökonomisch nicht schlecht. Das heißt, die Frage war genau, wie kriegt man die davon überzeugt? Und das Schöne ist aber, es gibt natürlich auch junge Menschen, die gerade erst ihre Prüfung ablegen, die selber ein Instagram-Profil haben, die ihre Sneakers bei Zalando online bestellen und die leben digital in all ihren Bereichen und die haben natürlich auch eine Vorstellung, die mal arbeiten möchten. Und das ist dann schon sehr nah dran an dem, was wir auch möchten. Und so, es gibt ca. 90.000 Steuerberater in Deutschland. Wir brauchen die nicht alle. Das ist das Gute. Wir brauchen nur einen Bruchteil und die finden teilweise sogar uns. Also durch die Werbung, die wir ausspielen, um, sage ich mal, den Arbeitnehmer auf uns aufmerksam zu machen, kriegen wir auch wirklich viel, viel Input von Steuerberatern, die auf uns zukommen.
Genau. Aber da hätte man jetzt den Spieß mal umgedreht und sagen, ihr müsst nicht mehr zu den Steuerberatern unbedingt hingehen, sondern die kommt zu euch, weil es für sie ja auch ein vollkommen neues Standbein ist.
Ja, naja, also es ist Einkommensteuererklärung, gibt es natürlich auch schon länger.
Das ist klar.
Das ist so, der viele Steuerberater sagen natürlich, ich hätte gerne ein monatliches Geschäft. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen als Kunde habe, dann mache ich für die jeden Monat die Finanzbuchhaltung, ich mache die Lohnbuchhaltung, ich mache den Jahresabschluss am Ende.
Okay, das ist attraktiver.
Ja, das ist so ein, da ist eine gewisse Konstanz. Das ist, ja. Konstanz ist gut, das ist irgendwie besonders so. Und eine Einkommensteuererklärung von einem Privatmensch, der kommt jetzt einmal im Jahr zu mir in die Kanzlei und macht einmal eine Steuererklärung. Ob der nächstes Jahr kommt, weiß ich so gesehen gar nicht mehr. Und was wir im Endeffekt dann gebaut haben, damit es auch für diese Seite der Plattform spannend ist, ist, wir haben diesen Prozess, der ja schon besteht, digitalisiert und weitestgehend automatisiert, sodass viele redundante Aufgaben, die gar nicht wertschöpfend sind, wegfallen und der Steuerberater sich wirklich auf das fokussieren kann, was er gut kann. Und das ist beraten, ja, sich die anzugucken, wie kann ich für meinen Mandanten oder meine Mandantin das beste Ergebnis rausholen. Aber wie vielleicht muss ich jetzt nicht hinterher telefonieren und die Belege nochmal per E-Mail mir abholen.
Das sollte dann einfach passieren. Mit einer smarten Lösung. Und vielleicht könnt ihr noch mal so einen kleinen Einblick jetzt geben. Ich hoffe, ich springe jetzt nicht zu sehr. Wenn, dann ist das so. Wie denn dann die App entstanden ist, beziehungsweise die Anwendung? Und was macht Zasta so besonders?
Ja, also du hast ja auch vorhin gefragt, was war wichtiger oder schwieriger, die App zu bauen oder die Steuerberater? Also um das kurz zu machen, also wir haben uns am Anfang wirklich stark aufs Produkt fokussiert und versucht, die eine Seite, also die Steuerberaterseite fix zu halten, haben uns da wirklich auf eine kleine Anzahl an Steuerberater begrenzt, ja, und da eher geschaut, dass die immer mehr machen können, weil man natürlich ein kleines Team ist, also wenig Ressourcen hat, wenig Zeit hat am Ende des Tages auch, und da will man zumindest mal eine Variable fix halten, weil wenn man als Plattform versucht, alle Seiten gleichzeitig zu bespielen, dann stirbt man, bevor man überhaupt mal was irgendwie gerissen hat. Aber zur App oder was der große Unterschied ist zu den vielen, vielen anderen Lösungen da draußen, also es gibt über 20 Do-it-yourself-Apps mittlerweile in Deutschland. Ja, also kann man ja auch hier nennen, Wundertax, Taxfix, Smartsteuer.
Da werden wir auch noch Steuerfuchs kommen.
Also, ja, mittlerweile, also ja nicht, als ich angefangen habe, aber das hat sich natürlich jetzt so entwickelt. Und der große Unterschied ist eben, dass man da natürlich mit einer schönen oder bunten Eingabeinterface seine Steuererklärung über die Schnittstelle von Elster einreichen kann. Und bei uns ist es eben so, dass wir ein Produkt gebaut haben, wo, wie schon eingangs erwähnt, schon bei der Registrierung ein Partnersteuerberater mandatiert wird. Und er oder sie hat dann die Möglichkeit, über unser System automatisiert bereits vorliegende Steuerdaten zum jeweiligen Steuerbürger abzurufen und darauf basierend automatisiert eine Ersterstattungsberechnung auszuspielen zum Endnutzer in der App und gleichzeitig auch ein Angebot zu deklarieren. Also ich mache ein Beispiel. Ich bin Michael, ich registriere mich, muss da nur Name, Adresse, Steuer-ID eingeben. Das ist die einzige Steuerinformation, die wir brauchen. Wir brauchen keine Einkommensdaten, keine Werbungskosten. Das fragen wir am Anfang gar nicht ab. Das ist total simpel. Ja? Das Einzige, was wir brauchen, ist diese Unterschrift und die Steuer-ID und natürlich die Datenpunkte, die ich gerade genannt habe. Und dann nach 3 Tagen kriege ich ein Angebot. Das passiert automatisiert. Da steht oben drüber, Michael, du kriegst 1.054 Euro Erstattung laut diesen Daten und dein Partnersteuerberater, also der Partnersteuerberater wird dafür 120 Euro in Rechnung stellen. Und das Coole an der Sache ist, und das war auch so eine Innovation im Verhältnis zu den anderen Lösungen da draußen, inklusive Steuerberater wohlgemerkt als Lösung, dass ich erstmal ein unverbindliches Angebot bekomme. Ich konnte es mir angucken. Ich musste es nicht gleich kaufen. Ja, und wenn mir das gepasst hat, dann habe ich es angenommen. Und wenn es mir nicht gepasst hat, habe ich einfach abgelehnt und hatte keine Kosten für diese Vorabdienstleistung. Und das war einfach eine große, große Sache. Und ich würde jetzt hier gerne noch mal ganz kurz den Bogen machen zum Anfang des Podcasts. Wir haben ja von diesen Zielgruppen gesprochen. Und gerade die Nichterklärer, die zahlen ja nicht up front was, bevor sie hinten raus dann wissen, was eigentlich rauskommt. Und das haben wir eben damit gelöst, dass wir erstmal in Vorleistung gehen mit unserer Plattform, diese Erstattungsberechnung anbieten. Und erst wenn sie Lust drauf haben, überhaupt die Dienstleistung dann mit dem Steuerberater startet.
Es ist clever und es ist smart, weil erstmal keine Kosten entstehen. Und wir wollen ja hoffen, dass die meisten, wie wir vorhin sprachen, ja auch was wiederbekommen, da natürlich ein relativ einfacher Anreiz geschaffen wird, oder?
Total. Also ich glaube, die Transparenz ist am Ende hier das Stichwort, ne? Also ich kann zu einem Steuerberater oder zu einer Steuerberaterin in die Kanzlei gehen. Ich kann dort auch eine Vollmacht unterschreiben. Das ist so, die Personen fangen dann an zu arbeiten, ich gebe denen meine Belege, die rufen die Daten ab und die rechnen und rechnen. Und am Ende kommt vielleicht raus, ich krieg nichts wieder oder ich krieg vielleicht nur 100 Euro wieder. Und dann zahle ich aber die Rechnung und die kann deutlich höher sein. Und das ist einfach, glaube ich, was wir umgedreht haben durch Technologie, auch dass die Steuerberater jetzt nicht selber in Vorleistung gehen müssen, sondern das macht die Software. Und so ist es eine echte Win-Win-Situation aus unserer Sicht.
Dann natürlich gefragt, wann war der Launch? Jetzt überlege ich, weiß es nicht mehr, ob der Launch vor der Höhle schon war. Also ob da wart ihr, glaube ich, schon live. Und was ist das für ein Moment? So, als das gelauncht wurde, guckt man dann da auf irgendwelche Dashboards und Zahlen, gehen da jetzt gerade die Nutzerzahlen hoch. Ich glaube, das ist immer so ein Gänsehautmoment, ne?
Völlig. Sprechen wir zum generellen Launch oder vom Höhle der Löwen?
Nee, vom App-Launch. Okay, okay. Genau.
Ja, also das kann man sich gar nicht so romantisch vorstellen. Also das
habe ich mir wahrscheinlich nur so
ausgemacht. Da muss ich Hoffnung leider brechen. Also das war ein fortlaufender Prozess. Also wir waren schon live, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Ich glaube, da gab es noch nicht mal so eine richtige Firmenstruktur. Also ich glaube, die gab es schon, weil man ist ja dann trotzdem schon mal eine GbR. Aber wir haben uns da schon sehr früh in den Markt gewagt, um einfach erste Tests zu fahren. Jörg hat ja einen genannt. Und das ist für mich, das war schon der Go-Live, oder? Das war schon das erste Mal, wo die Idee im Produkt den Endnutzer erreicht hat.
Auf jeden Fall. Also das war so das erste Mal, dass wir nach das Fenster aufgemacht haben und nach draußen sozusagen gerufen haben. Die erste, sage ich mal, Software richtig, wo ein Nutzer sich richtig nochmal einen Account machen konnte, einloggen konnte und deutlich mehr Funktionalität hatte. Das war, glaube ich, im Dezember 2017. Ja. Da haben wir dann, sage ich mal, einen größeren Software-Release gemacht und waren da natürlich schon sehr, sehr gespannt darauf, wie interagieren die Nutzer mit dem Produkt, was funktioniert nicht. Und ja, doch, also das war vielleicht so ein bisschen das, was du angesprochen hast, wo es im Bauch gekribbelt hat und wo man nicht wusste, in welche Richtung geht das jetzt.
Ja, wie kriege ich jetzt den Bogen zur Höhle? Aber ich denke mal, ihr seid euch irgendwann, habt euch mal überlegt, ach, ihr seid beide eloquent, Michael kann auch gut sich verkaufen, ihr könnt euch beide gut verkaufen, wir gehen da mal rein und schauen mal, was passiert. Wie war denn das so, zu sagen, wir haben nichts zu verlieren, mein Gott, wir probieren es. Oder war es eher umgekehrt und ihr habt gesagt, ey, wir haben so eine geile Idee, die kommen gar nicht an uns vorbei.
Naja, wie fangen wir da an? Also man muss erstmal natürlich festhalten, Zaster ist ein sehr klassisches B2C-Geschäft. Ja? Also wir erreichen Endkunden. Ja? Und so ein TV-Format braucht ein Thema, das möglichst viele, viele Zuschauer emotionalisiert. So. Insofern hatten wir da einfach schon mal Glück im Geschäftsmodell. Ja. Das zweite Thema ist, vielleicht reden wir auch deswegen heute ein bisschen, Steuererklärung ist sowieso so ein spezielles Thema. Da hat keiner Lust drauf. Wir haben vorhin von Ängsten und Falscheinschätzungen. Und jeder hat was zu sagen, aber jeder will irgendwie nichts zu sagen. So, das ist so ein ganz seltsames Thema. Und ich glaube, das war halt auch nochmal gut. Und vielleicht, wie es dazu gekommen ist. Naja, wir waren an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, zurück zum Software-Thema. Die Software skaliert jetzt mittlerweile, also auch innerhalb von ein paar Tagen, dass wir halt ein paar Tausend sofort hochgehen können und nicht irgendwie in kleineren Einheiten, weil vorher hätte es ja keinen Sinn gemacht, das hätte ja unsere Software, unsere App kaputt gemacht, wenn wir da Zehntausende von
Leuten... Die wäre geplatzt.
Können wir übrigens gleich nochmal über eine kleine Wette mit dem Formel-1-Weltmeister sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum Thema, wir wussten dann, dass das sie skaliert und dass wir auch so einen TV-Auftritt grundsätzlich meistern könnten. Und dann ist es natürlich auch attraktiv, da einfach mal da sein Startup und seine Idee so einer großen Audience anzubieten. Und da haben wir halt einfach gesagt, wir bewerben uns einfach mal. Und ich glaube, so vielleicht auch als kleiner Hack für die Hörer, die vielleicht auch selbst mal drüber nachdenken. Ich behaupte, 99,5% der Bewerber bewerben sich über das klassische Portal. Das ist dann irgendwie bei, ich glaube, Sony oder sowas gewesen. Die haben da ein riesen Formular. Das haben wir halt nicht gemacht. Es gibt zwei Termine im Jahr oder pro Halbjahr, wo man sich in Hamburg und ich glaube auch in Berlin einfach mal vor Ort vorstellen kann, wo man dann auch aufgezeichnet wird und das Team schon kennenlernt. Und ich glaube, das war einfach ein wichtiger Faktor. Ja, und dann hatten wir am Ende des Tages ganz viel Glück. Ja, das ist nicht so, dass wir die Geilsten sind, sondern die haben da auch ihre Prozesse und haben einfach gemerkt, das passt irgendwie, das Thema hatten wir noch nicht, ja, in der Show und dann vielleicht auch, ja, weil wir gerade ausreden können, sicherlich auch ein Thema und dann hat das irgendwann mal dann geklappt, ja.
Ihr habt euch persönlich vorgestellt, das ist immer noch ein Faktor, die haben euch schon mal gesehen, wie kommt ihr rüber? Nun seid ihr nicht die ersten Gäste im Wellenrauschen-Podcast, die schon bei der Hülle der Löwen waren, deswegen weiß ich so ein bisschen schon Bescheid oder unsere Hörer, was da hinter den Kulissen passiert. Es ist weitaus nicht so spektakulär, wie man es vielleicht denken mag und auch ein bisschen improvisiert mitunter. Wie erging es euch?
Tatsächlich, also wahrscheinlich muss man sagen, dass der Tag zu 80% aus Warten bestand. Man sitzt in einem Raum, man wird da top versorgt. Also das muss man wirklich sagen, da gibt's
Versorgung
Essen,
passt.
Essen, Getränke, genau, da muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Tolles Catering. Aber man sitzt und wartet, weil mit den anderen Gründern, die an dem Tag aufgezeichnet werden und Gründerinnen, das aber, man weiß auch ungefähr, wann man rankommt, aber man weiß jetzt nicht, wie lange die Einzelnen vor einem brauchen, weil sich das auch dynamisch entwickelt. Im Gespräch mit den Löwen, wenn das Interesse da ist, gehen die Gespräche länger. Na, und irgendwann ist es dann soweit, man kommt rein, wird nochmal abgepudert. Und dann ist es tatsächlich, so habe ich es zumindest empfunden, so, dass man diesen Gang dort lang geht und dann steht man auf einmal da vor den Herrschaften. Und dann ist es da doch eigentlich ein relativ ja, fluides Gespräch, das sich in allen möglichen Richtungen entwickelt hat. Man sieht auch keine Kameras so richtig, also man hat nicht das Gefühl direkt, dass man gefilmt wird. Ist es zu vergleichen mit einem Gespräch, das man mit, sage ich mal, den normalen Investoren führt? Sicher nicht. Aber es war auf jeden Fall spannend. Ich glaube, wir haben da viel mitgenommen. Und ja, hat am Ende nicht ganz gereicht. Aber ich glaube, wir hatten trotzdem ja, eine gute Zeit und einen ganz guten...
Genau, also wir als Endzuseher-Konsumenten sehen ja immer nur das Zusammengeschnittene. Aber ihr habt euch so auch wohlgefühlt und dann geht man in Dialog, was heißt in Dialog, ins Gespräch mit den Löwen und versucht natürlich, sich zu verkaufen und sein Produkt zu pitchen. Warum hat es nicht gereicht? Denen war das noch nicht weit genug, ne? Oder wie war das? Ich weiß das gar nicht mehr.
Ich musste nochmal rekapitulieren, wie das war. Also ich glaube, die Hauptargumentation war, dass wir unsere Bewertung erstmal sehr hoch war. Ja. Mhm. Also ich denke, dass ich schaue das Format jetzt nicht regelmäßig, aber häufig, oder es wird noch zugetragen, dass da eher so Deals stattfinden wie, weiß nicht, für 200.000 Euro 40% der Firma. So, ja. Und das kann in manchen Geschäftsmodellen, wo vielleicht Kuchen irgendwie online versendet wird und man eben erstmal eine Person ist und einfach die Idee davor trägt, das kann auch Sinn machen. Ja. Aber in unserem Fall war es ja wirklich so, dass wir schon sehr weiterentwickelt waren. Wir haben schon große Umsätze gemacht, wir hatten schon ein Team, wir hatten schon erste Investoren, im Gesellschafterkreis. Und da ergeben sich natürlich gewisse Unternehmensbewertungen. Und wir wollten da jetzt auch nicht irgendwie lügen oder sowas. Deswegen haben wir halt auch eine genannt, die in irgendeiner Form Sinn machen könnte. Und die war natürlich dann für das Format wahrscheinlich zu groß. Also ich glaube, das war ein Argument. Das andere Argument war, zumindest mal von einem der Löwen, ja, cool, smart, aber es gibt ja schon so viele da draußen, ja, und ich sehe jetzt hier keinen großen USP, Unique Selling Point, und diesen Punkt hören wir nicht zum ersten Mal, aber es hat natürlich auch mit dem zu tun, dass die Löwen wirklich zum allerersten Mal in dieser Sendung von uns hören. Die kriegen vorher kein Briefing, was sich viele denken, ja, das, und dann hat man da auch wirklich maximal, weiß nicht, so eine Stunde Zeit und das muss man ja erstmal erklären. Und die Zeit ist auch nicht immer da, weil man noch 24 andere Punkte ja abhandeln will. Und da kam vielleicht dieser Punkt ein bisschen zu kurz. Und dann, ja, glaube ich, war einfach die Differenzierung nicht ganz ersichtlich.
Aber überhaupt nicht wild, weil ich glaube, ihr habt viel mitgenommen an Erfahrung, in dem Sinne auch Reichweite, weil es haben ja auch ein paar Leute geguckt. Was passierte danach?
Ja, also erstmal muss man sagen, das ist also war eine super interessante Erfahrung. Ja. Muss man auch mal erstmal überhaupt die Möglichkeit bekommen. Was ganz toll war, das war auch für unser Team einfach auch so ein großer Meilenstein. Also wir haben das wirklich gemeinsam gefeiert und das macht ja auch einen irgendwie stolz. Ja. Man arbeitet in so einem kleinen Laden, ja, keiner kennt den, man muss seinen Papa irgendwie einmal im Monat erklären, warum man immer weiterhin noch da arbeitet. So. Und dann sagt man immer mal, hey, wir sind bei Fox und Primetime und irgendwie. Das war einfach erstmal gut fürs Team so. Und das haben wir auch erstmal ein paar Wochen, glaube ich, genossen. Ich glaube, wir haben noch nie Zahlen genannt, aber also wir haben natürlich brutal viele neue Nutzer generiert. Ja, also eine Zahl kann ich, glaube ich, nennen. Also wir haben in der Peakzeit 50.000 simultane Nutzer im Registrierungsprozess gehabt. So, ne? Also das muss man sich erstmal vorstellen, was für ein Stresstest auch fürs System das war. Und es ist nichts gebrochen. Also großes Respekt und Dank nochmal ans Tech-Team. Also das war auch nochmal, glaube ich, ein großer Punkt, den wir da mitgenommen haben. Einfach, dass die Software funktioniert. Und ja, ansonsten, ja, die Brand hat natürlich dann, wurde dann positiv aufgeladen. Man kannte uns dann ab jetzt ja als DHDL-Startup und das hatte ja auch irgendwie einen Plus.
Aber vielleicht noch ein interessanter Aspekt, der dazu kam. Zwischen Aufzeichnung und Ausspielung lag ja über ein Jahr. Und man erfährt, nachdem man aufgezeichnet wurde und dort in Studios war und den ganzen Tag dort verbracht hat, hat man keine Sicherheit, dass das ausgestrahlt wird, sondern man bekommt 2 Wochen vorher oder 3 Wochen, 4 Wochen vorher maximal die Info, dass das live geht, wann es ausgestrahlt wird, sodass wir, als, sage ich mal, ein Jahr rum war und es noch nicht ausgestrahlt war, da war meine Wahrnehmung oder meine Einschätzung schon so, dass ihr gedacht habt, naja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr sein, sondern das wird
also
nicht
man
mehr
passieren. Also man sitzt dann eigentlich in der Zeit danach nur auf Kohlen. Und also in dem Sinne, man wird gar nicht informiert und irgendwann kriegt man die Info, ja, es wird ausgestrahlt. Oder
genau, richtig. Und du musst natürlich irgendwie gucken, du bist ja auch vertraglich daran gebunden, das nicht weiter zu erzählen. Non-Disclosure Agreements, dass man das einfach nicht erzählt. Allerdings, man darf es natürlich in gewisser Weise im Team schon teilen, weil man ja auch die technische Infrastruktur legen muss, dass es dann, wenn es soweit ist, auch funktioniert. Aber ja, das ist dann witzig, wenn es tatsächlich ausgestrahlt wird und das ist irgendwie schon über ein Jahr her.
Gedächtnis schon so ewig irgendwo hinten. Ne? Also,
ja. Ja, auch die Zahlen, die man dann irgendwie nochmal im Fernsehen hört und denkt, guck mal, was wird's da? Und man ist ja dann schon über ein Jahr nach vorne. Schon
viel weiter, ne?
Ja.
Vielleicht nochmal, vielleicht ja von der Frage her, aus heutiger Sicht, die Bewertung damals tatsächlich nach dem Wachstum, was ihr seitdem zugelegt habt, nicht unberechtigt.
Das war ein Schnapper. Also wir sind ganz happy, dass da niemand zugeschlagen hat.
Ja, ich glaube, wenn man guckt, wo wir heute stehen, dann wäre das für jeden, der damals eingestiegen wäre, zu den Konditionen ein guter Deal gewesen. Aber das ist immer einfach hinterher zu sagen.
Ist ja dafür ist es auch ein Risiko, ne?
Genau.
Aber das wollte ich nochmal glatt gezogen haben. Und wie ging es dann in dem Sinne weiter, was die Finanzierung? Ihr habt ja dann zwar Kapitalgeber schon gehabt. Musstet ihr euch dann ja nach neuen Kapitalgebern umschauen, auch jetzt wegen mir das eine Jahr danach, nachdem dann nochmal die Nutzerzahlen sicherlich nochmal mehr in die Höhe geschossen sind, ihr gewachsen seid, sehr schnell gewachsen seid. Ja, dieses ganze Thema Finanzierung, wie habt ihr euch da umgetan?
Also als Startup ist man ja, sage ich mal, liegt in der Natur der Sache, dass man immer Kapitalnot hat. Man sammelt Geld ein und das Geld reicht für einen gewissen Zeitraum und dann braucht man ein neues, frisches Geld. So lange, bis man natürlich irgendwann break-even ist, profitabel ist. Und das war richtig, also durch die Sendung ist keine Finanzierung zustande gekommen. Wir haben aber generell, glaube ich, waren wir von Tag 1 immer ein Unternehmen, das sehr auf seine Kosten geachtet hat, das sehr effizient gewirtschaftet hat. Das war uns immer super wichtig, sodass wir sozusagen im Anschluss daran haben wir noch Kapital aufgenommen. Das ist richtig, aber gar nicht mehr in so großen Summen. Und ich glaube, das darf man auch sagen, das Jahr 2022, das vergangene Jahr, haben wir tatsächlich auch profitabel abgeschlossen, sodass wir heute in einer Position sind, dass wir überhaupt kein externes Kapital mehr benötigen. Es gibt sicher Gründe, warum man trotzdem welches aufnehmen könnte, einfach um gewisse Sachen schneller zu machen, zu wachsen, gewisse Projekte anzugehen. Aber ja, das ist so ein bisschen auch vielleicht ein Learning, was wir, Michael und ich, da mitgenommen haben. Das Kapital ist wichtig in gewissen Phasen, aber
um diese nicht, zu überstehen, ja?
Genau, aber manchmal liest man ja, und gerade in den letzten Jahren war es ein sehr heißer Markt, es wird sehr, sehr viel Geld eingesammelt und man meint, Geld einsammeln an sich wäre ein Selbstzweck, das stimmt aber nicht. Man braucht Geld, um Dinge zu tun. Und ich glaube, wir sind heute super happy, in einer Position zu sein, wo wir nicht jede Woche aufs Bankkonto gucken müssen, sondern können sagen, hey, wir haben ein solides Unternehmen aufgebaut, mit dem gesamten Team gemeinsam und brauchen erstmal kein externes Kapital.
Dann frage ich eine letzte Frage zu diesem ganzen Themenkomplex Finanzierung. Es stand natürlich zu lesen. Ich habe letzte Woche, vor 2 Wochen, bin fast vom Hocker gefallen, dass ihr nochmal eine Kreditlinie erhalten habt, wo ich fand, Mensch, Rostocker Startup in der Kreditlinie, in dem Bereich, können wir ja hier sagen, war ja auch öffentlich 60 Millionen von der Vereinigten Volksbank, Raiffeisenbank Hessen, Mittelhessen, habe ich das richtig? Ja. Wie kommt es zu solchen Summen und wie schläft man damit? Ihr habt ja schon ein paar Finanzierungsfonds hinter euch, ihr kennt das.
Also Vielleicht erstmal zur Frage, wie kam es dazu? Also wir haben nicht nach 60 Millionen Kreditlinie Ausschau gehalten, sondern am ersten Mal, das hört sich so bilderbuchmäßig an, aber so war es wirklich, wir hören unseren Nutzern zu und im Kundenservice hören wir eigentlich jeden Tag, wann kommt mein Geld? Wo ist mein Geld? Wann kommt mein Geld? Und wenn man das irgendwann mal so häufig hört, dann sagt man, wir brauchen jetzt eine Lösung. Ja, also irgendwie produktseitig eine Lösung. Also am Anfang denkt man sich, das irgendwie in der App schöner darzustellen, den Leuten besser zu erklären. Es dauert länger. Das Finanzamt ist hier einfach am Zug. Das kann bis zu 6 Monaten dauern. Und da holt man auch nochmal 10-20% der Leute ab, die dann weniger anrufen. Aber irgendwann merkt man, da braucht es wirklich eine Innovation, was Neues. Und da hatten wir schon sehr früh, also es war wirklich schon vor ein paar Jahren, die Idee dieser Sofortauszahlung. Also vielleicht kurz für die Hörer, was das ist. Also die Sofortauszahlung bei Zaster bedeutet, dass ich meine Einkommensteuererklärung einreichen lasse über die Zaster-App und sobald das stattfindet, kann ich mit, ich glaube, 2-3 Klicks mir eine 75% der Erstattung auf mein Konto überweisen lassen. Da wird auch gleich schon die Steuerberatergebühr abgezogen, damit ich auch diesen Schritt nicht mehr machen muss. Und das Geld ist halt zum größten Teil schon auf meinem Konto und kann somit darüber verfügen. Und das Schöne ist eben, dass die Erstattung, die dann in ein paar Wochen oder vielleicht auch Monaten erst stattfindet, die dann genutzt wird, um tatsächlich diesen Betrag gleich zu tilgen, ja, in dem Fall eben bei der Volksbank, die das ja erstmal ausspricht. Und die Differenzbetrag, also diese 25%, die werden auch nochmal zusätzlich dem Endnutzer überwiesen. Aber eben dann zum späteren Zeitpunkt.
Ja, aber ihr habt euch damit in die Position gebracht, in Vorleistung gehen zu können und natürlich damit einen riesen Mehrwert für den Endkonsumenten geschaffen, ne?
Auf jeden Fall. Ich denke, heutzutage, wir leben in einer Welt, in der wir so Instant Feedback wollen und Same-Day-Delivery bei anderen E-Commerce-Angeboten ist so das, was viele angehen. Und da monatelang auf sein Steuergeld zu warten, ist überhaupt nicht sexy. Und gerade wenn man sich jetzt mal ganz aktuell anguckt, wir leben in Zeiten mit hohen Inflationen, mit steigenden Energiepreisen. Die Leute haben vielleicht auch weniger Geld im Portemonnaie, auch noch Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Und wenn ich dort meine Steuererstattung jetzt einfach schon haben kann und nicht darauf warten muss, und das ist vielleicht auch nochmal als Info, es ist absolut kostenfrei für den Nutzer. Also er zahlt keine Gebühr dafür oder irgendwas. Den Deckel übernimmt Zaster, wenn ich es mal so salopp sagen darf. Dann ist es natürlich eigentlich ein No-Brainer. Also warum sollte ich auf mein Geld warten, wenn ich, sage ich mal, den Bärenanteil sofort bekommen kann? Und ja, ich glaube, so sehen unsere Nutzer das auch.
Absolut. Also gerade Leute, die vielleicht jetzt das nicht so dicke haben und gerade jetzt in diesen Zeiten, wie du sagst, können 400 Euro mitunter dann bei einer Betriebskostenzahlung mal den Unterschied machen. Ne?
Absolut.
Wahnsinn. Dann würde ich gern zum Abschluss noch einen kleinen Sprung machen. Nun sitzen wir hier in Rostock im schönen Bundesland MV und natürlich wurde auch über euch schon viel geschrieben. Wie ihr das seht, neulich auch in der Ostsee-Zeitung hatte ich was dazu gelesen. Wie empfindet ihr die Startup-Landschaft hier in MV? Man hört immer viel Bewegung. Ihr seid auch in vielen Netzwerken natürlich auch immer mal wieder präsent als Gäste oder als Mitglieder. Wie nehmt ihr das wahr in den letzten paar Jahren, kann man ja vielleicht sagen, und wo, und das ist natürlich auch nochmal eine wichtige Frage, sind vielleicht noch die Hürden im Vergleich zu Hamburg oder Berlin oder München?
Ja, also zweiteilige Frage so gesehen. Also wie nehmen wir das wahr? Wir sind jetzt hier schon ein paar Jahre tätig in der Rostocker oder MV Startup Community. Also ich glaube, man kann schon sagen, hat sich echt super viel getan. Ja, also angefangen mit Coworking Spaces, also war damals auch für Zaster super wichtig, dass wir nicht gleich sofort einen 5- oder 10-Jahres Mietvertrag unterschreiben mussten, sondern wirklich flexibel erstmal 4 Plätze, ja, und dann wurden es dann 7 und dann wurden es 10 und dann haben die Kollegen bei At Work uns da zunehmend auch unterstützt. Also es war ganz, ganz wichtig. Viele Netzwerke, die entstanden sind, ne, also der Austausch hat sich auch, finde ich, zunehmend professionalisiert. Ja, also es gibt da verschiedene Formate, je nachdem, was einem gerade besser gefällt, informeller oder formeller, kann man sich aussuchen. Das, glaube ich, ist auch immer besser geworden. Und ich glaube, es gibt ja auch einige Startups, die man auch hier nennen kann, die auch wirklich sehr erfolgreich sind und auch über die Grenzen von MV erfolgreich sind. Und das muss man ja auch mal aussprechen. Also das gibt's ja auch, diese Erfolgsstories. Und ich hoffe, dass wir da auch einen Beitrag zu leisten, dass man MV auch stärker in Deutschland und noch weiter wahrnimmt. Aber zu deinem zweiten Punkt, so Hürden, glaube ich, war das ja. Ne? Ja, also ich glaube, Tellerrand ist, glaube ich, ein großes Thema. Also was ich persönlich, und das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung, vielleicht siehst du das, Jörg, schon ganz anders. Also ich nehme wahr, dass man sehr häufig irgendwie bis nach MV denkt und gerne auch flächendeckend, aber nicht viel weiter. Ja, dass man irgendwie manchmal nicht mutig genug ist, schon früher vielleicht auch mal, weiß nicht, nach München oder tatsächlich auch nach Berlin oder Hamburg, wo auch immer es dann sein soll, wo auch vielleicht für das eigene Geschäft Sinn macht, irgendwie sich vorzustellen, vielleicht auch mal, ja, zwei Nuancen mehr zu verkaufen, als man eigentlich jetzt momentan schon entwickelt hat, so ein bisschen so diese Mentalität, die man als Startup wahrscheinlich auch braucht, diese Vertriebsmentalität. Und ich sehe viele gute, starke Ideen, also die ich hier so kennengelernt habe, auch sehr ambitionierte Teams, ja, die es auch ernst meinen und das nicht irgendwie als Schulprojekt irgendwie nur deklarieren, aber an dem Punkt, glaube ich, braucht es noch ein bisschen Nachholbedarf. Also ich glaube, das Stichwort ist so irgendwie Zugang zu Netzwerken, weil wir haben ja über Finanzierung gerade gesprochen. Investieren ist eine brutale Vertrauensaktion. Ja? Du kannst Excel-Modelle rechnen, du kannst ganz schöne PowerPoint-Slides zeichnen, aber am Ende des Tages, gerade am Anfang, und das ist ja die härteste Zeit, ist das alles egal, also zum allergrößten Teil. Das ist eher so eine Hygienefaktor. Kannst du Excel, ja? Verstehst du, wie man eine Idee runterbricht, dass ein dritter Fremder in 5 Minuten das checkt? Wenn du das nicht schaffst, wie willst du dann überhaupt die Firma bei Mitarbeitern oder zukünftigen Investoren pitchen? Also das ist ein Hygienefaktor. Aber zurück zum Punkt, Netzwerke schaffen Vertrauen, ja, und machen einfach vieles, vieles leichter. Und Netzwerke werden nur geschaffen, indem man Grenzen bricht. Und dafür würde ich jetzt einfach plädieren. Aber auch hier, glaube ich, um das jetzt nicht zu düster klingen zu lassen, also gibt es auch schon erste Institutionen, Hero Founders als ein Beispiel, die, glaube ich, sich genau dem Thema gewidmet haben oder widmen wollen. Ich glaube, die gibt es ja noch erst seit Kurzem. Aber ich glaube, genau solche Initiativen.
In diese Richtung muss es auch gehen.
Ja. Und es ist gut, dass das institutionalisiert wird, wie jetzt bei Hero Founders als Beispiel, aber das braucht es nicht unbedingt. Also als Gründer muss man da nicht die Absolution holen, sondern man kann es auch selbst machen. Ja, aber man muss es einfach machen und das verlangt einfach mal einfach nicht lange darüber nachzudenken, sondern es einfach zu tun.
Zum Abschluss dann noch die Frage, was habt ihr noch mit Zaster vor? Was habt ihr für Pläne? Natürlich darf man immer noch nicht alles verraten, aber was wird man noch von euch hören? Was wird noch passieren?
Es gibt so viele Möglichkeiten, die wir jetzt sehen, die man verfolgen kann. Das ist einerseits natürlich toll, weil es ein sehr kreatives, ideenreiches Arbeitsumfeld macht. Auf der anderen Seite ist Fokus ein Riesenthema. Also wenn du irgendwas gut machen willst, dann musst du dich fokussieren. Und wir sind auch ein überschauliches Team. Und wir, ich sag mal, ich glaube, wir wissen, dass wir die Nuss der Steuererklärung noch nicht final geknackt haben. Es gibt nur noch Millionen von Menschen, die keine Steuererklärung machen. Also da ist noch wahnsinnig viel Potenzial. Aber natürlich, wir hören unseren Kunden zu. Ja, Michael hat es eben erzählt, Thema Sofortauszahlung. Es ist natürlich jetzt sehr nah an der Steuererklärung. Es ist sozusagen eine Vorfinanzierung der Erstattung. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also unsere Nutzer und Kunden haben ja auch teilweise Versicherungen. Ja, und dann sagen die, hey, gibt es nicht Möglichkeiten, vielleicht mal eine Versicherung zu vergleichen? Ich habe hier eine Hausratversicherung, ich weiß aber gar nicht, ist das die beste? Gibt es nicht da eine andere Möglichkeit? Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten aus der Steuererklärung heraus, noch weitere spannende Produkte und Services anzubieten. Und da müssen wir uns immer selbst ein bisschen zügeln. Aber ich glaube, die nächsten Jahre werden noch spannend. Und zu gegebener Zeit sagen wir dann nochmal Bescheid.
Da komme ich nochmal rum.
Exakt. Und dann können wir ja nochmal gemeinsam die nächsten Ideen besprechen.
Ja, mega. Aber nochmal ein wichtiges Learning auch vielleicht für andere Startup-Gründer. Behaltet euren Fokus, euer vielleicht auch Geschäftskern bei. Und wichtig ist, glaube ich, sich nicht zu verzetteln.
Ne? Nein sagen. Das ist auch eine Kunst. Nein sagen. Nein, nein, weil wir noch den Fokus halten müssen. Ja.
Cool. Schönes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und offenen Worte. Ich denke mal, einen müssen wir noch auflösen. Der Weltmeister.
Ach so, ja. Das war mit Nico Rosberg. Der war ja auch in Löwe oder auch in unserer Sendung zu sehen. Und man muss dann am Schluss immer warten, weil alle nur geschlossen aus den Hallen raus dürfen. Und er kam dann auf uns zu, also wo es ja dann nicht zum Deal kam, und hat uns dann gratuliert, tolle Idee. Und er hat gesagt, ihr müsst mir auf jeden Fall garantieren, dass ihr dann die Server aufstockt, weil sonst wird euch das durchrauschen. Und wir haben uns dann gewettet, dass es klappt oder nicht klappt, aber es hat tatsächlich dann geklappt und die Server haben gehalten.
Sehr schön, wunderbar. Dann bedanke ich mich bei Michael Potztader und Jörg Südkampf für die Infos, die beiden heute im Wellenrauschen-Podcast. Eine gute Zeit und vor allen Dingen erfolgreiche Zeit für euch.
Dankeschön. Vielen Dank auch dir.
Der Podcast mit Dr. Michael Potztader und Jörg Südkamp von Zasta ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcast, Deezer und Google Podcast. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.